Ich glaube, wie bei vermutlich allen Transformationen ist am Ende des Tages Change Management und Kommunikation die größte Herausforderung. Klingt so einfach, dass hier ein Change Management und eine gute Kommunikation dazugehört zu so einer Veränderung und auch von vielen Personen sehr professionell und gut unterstützt wurde. Aber schaffen wir es dann doch, die High-Level-Messages, die strategische Notwendigkeit, warum wir uns neu aufstellen im HR, so gut zu übersetzen, dass es am Ende des Tages auch wirklich bei jeder und bei jedem ankommt und für sich verstanden und auch entsprechend umgesetzt werden kann.
Willkommen zu Level Up HR, der Podcast für HR-Leader. Von Best Practices für gesunde Unternehmenskultur über Einblicke in die aktuellen Themen in HR hin zu erfolgreichem Employer Branding. Wir bringen die Themen, um dein Unternehmen in Sachen HR aufs nächste Level zu bringen.
Wenn du von Business-Themen redest, wenn ich mit Business-Entscheidern rede, höre ich oftmals das Schlagwort Effizienzsteigerung. So als das Overall Guiding Principle, wenn du willst, wo es darum geht, eben Ressourcen zu schonen und effizienter zu werden. Würdest du sagen, dass Effizienzsteigerung auch im HR eine Relevanz hat und wichtig ist?
Relevant und wichtig ist es auf jeden Fall. Denn wir müssen sicherstellen, dass unsere HR-Prozesse, unsere Antwortzeiten und die, ich nenne es mal rein transaktionalen Tätigkeiten mit relativ geringer Komplexität, dass diese effizient von uns abgewickelt werden. Aber im People-Business geht es ja weit darüber hinaus. Es geht darum, sicherzustellen, dass es in der Community, in der Gemeinschaft, im Unternehmenskontext, wie natürlich auch für die Individuen, passt und dass wir hier die richtigen Gespräche führen, die richtigen Lösungen finden. Hier gibt es Themen mit sehr hohem organisatorischen Mehrwert und einer hohen Komplexität und hier kann nicht das einzige Messkriterium Effizienz sein. Wenn wir beispielsweise an Themen denken, die das Miteinander im Unternehmen, Konflikte, Teamentwicklung betreffen, wenn es um strategische HR-Business-Partner-Themen geht, wie begleiten wir unsere Führungskräfte, wie sollen sie sich mit ihren Teams aufstellen in der Zukunft? In solchen Gesprächen, in solchen Brainstormings müssen auch mal wilde Ideen möglich sein und da kann nicht alles mit Effizienz gemessen werden und natürlich auch nicht, wenn ich mit Führungskräften oder Mitarbeitenden spreche, wenn ich mir auch konkret vornehme, mal zwischen den Zeilen zu lesen, da muss ich mir die Zeit geben, zuzuhören, die richtigen Fragen zu stellen, die Pausen zuzulassen. Und hier geht es ums Menschliche im Bereich Human Resources. Und daher, da kann Effizienz nicht das Guiding Principle für alles sein.
Ja, da stimme ich dir zu. So nochmal zurück, wenn wir sagen, Effizienzsteigerung in HR auf den Prozessen ja, aber im Zwischenmenschlichen praktisch eine Effizienzsteigerung durch die richtigen Fragen stellen, durch das richtige Aufeinander einwirken. Du hast gesagt, zwischen den Zeilen lesen, kannst du dann das ist ja schwierig zu lernen. Kannst du da Beispiele nennen, wie du da vorgehst? Wie kriegt man das raus, dass man zwischen den Zeilen richtig lesen kann? Wie geht ihr da vor?
Also, da möchte ich nicht behaupten, hier die Weisheit für mich gebunkert zu haben. Und ich glaube, es ist eine Erfahrungssache. Es gibt natürlich ein paar Methoden, die haben wir alle gelernt. Wie stelle ich Fragen? Stelle ich offene Fragen? Stelle ich geschlossene Fragen? Mhm. Wie führe ich ein Gespräch, lasse ich eben auch die eben schon erwähnten Pausen zu. Mhm. Denn in den Pausen kommt ja dann oft nochmals das eine oder andere Stichwort, was dem Gesprächspartner gegenüber sehr, sehr wichtig ist. Nachfragen, zusammenfassen, also die klassischen Elemente von der Gesprächsführung. Und ich glaube, ja, sich die Zeit nehmen und bewusst zuhören ist wahrscheinlich das Wichtigste, aber da erzähle ich sicherlich nichts Neues.
Ja, aber immer spannend, trotzdem zu hören, dass das genau wichtig ist, wie im Vertrieb denn das Discovery rauszufinden, was das Gegenüber braucht, was der Need ist, was der Pain ist, was die Schmerzpunkte sind. Und das sind solche Fragentechniken wahnsinnig wichtig, aber natürlich auch eine gewisse Empathie, die richtige Frage zur richtigen Zeit, im richtigen Moment zu stellen, weil jeder anders ist. Ich glaube, du kannst, das weißt du selber, einem Finanz kannst leider nicht die gleiche Frage stellen oder den gleichen Gesprächsfluss drauf zugehen wie vielleicht jemanden aus Marketing, weil es andere Charakteren sind.
Natürlich, und wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, es kommt ja auch auf die Situation an. Was habe ich gerade für ein anderes Gespräch oder Thema gehabt oder abgewickelt und mit welchen Bildern im Kopf, mit welchen Wörtern in den Ohren gehe ich rein in das nächste Gespräch? Da muss man sich schon bewusst machen, dass es jetzt hier ums Zuhören geht und dass der Kontext des Gegenübers ein ganz anderer sein kann und nicht zu schnell auch Schlüsse ziehen.
Ja, total, absolut. Und ich habe einfach, also ich persönlich habe gemerkt, dass es viel Erfahrung gebraucht hat, um genau diese Sensitivität zu haben, die du gerade ansprichst. Jetzt hast du vielleicht nicht die in deinem Fachbereich die erfahrensten, langjährigsten Mitarbeitenden, sondern vielleicht auch junge Talente, die da rangeführt werden müssen. Wie gehst du davor, dass sie das Feingespür haben, dass die diese Gespräche, diese Pausen und die richtigen Fragen im richtigen Moment, im richtigen Kontext stellen können? Habt ihr da Trainingsmethoden oder wie gehst du davor?
Wir haben ja ein breites Angebot. Trainingsmethoden auf der einen Seite. Wir haben auch das Glück, ein sehr gemischtes Team zu sein, was die Level der Erfahrung betrifft. Aber ja, wir haben Trainings, insbesondere bezüglich Kommunikation, die wir anbieten, entweder in Präsenz oder über unsere 3D Experience University, wo wir ein breites Portfolio an verschiedenen Online-Trainings haben. Wir sind auch großer Fan von Learning on the Job. Und ich glaube, jeder von uns, also wenn ich von mir sprechen darf, ich habe vor allem aus meinen Fehlern gelernt und lerne auch heute noch aus Fehlern, die mir unterlaufen. Dafür braucht man natürlich auch eine Fehlerkultur im Team und im Unternehmen, damit das möglich ist. Aber wie gesagt, Learning on the Job, über die Schulter schauen lassen, begleiten, Feedback geben, sich Zeit nehmen für Briefing und Debriefing. Und wenn wir uns dann Feedbacks geben mit weniger erfahrenen Kolleginnen oder Kollegen im Team, auch wirklich das beidseitig zu machen. Denn auch die junge Generation gibt uns da immer viel, viel guten Input. Aber wie gesagt, am Ende muss auch jeder in die Falle mal tappen und daraus lernen.
Ja, das sehe ich absolut so. Das habe ich verstanden. Also HR, Effizienzsteigerung, vor allem durch Empathie zwischen den Zeilen lesen, dieses Training, vorzüglich on the job, offene Fehlerkultur. Das ist so das Prinzip, das ihr lebt bei HR. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Organisationsstruktur habt ihr, dass ihr diesen Ansatz, den ihr im HR-Fachbereich habt, in der Kommunikation mit den Businessbereichen reinbekommt. Der klassische Weg ist üblicherweise, wie ich ihn kenne, über Business-Partner-Modelle, wo der Austausch zwischen HR und den Fachbereichen stattfindet. Strukturiert ihr euch so auch? Habt ihr auch ein Business-Partner-Modell oder wie arbeitet ihr mit den Fachbereichen zusammen, damit dieses zwischen den Zeilen lesen zur Anwendung kommt?
Wir sind gerade mitten in einer Transformation, Johannes, von unserer HR-Organisation. Wir haben vor circa einem knappen Jahr damit gestartet und sind noch mittendrin und geben uns da auch Zeit, so eine Transformation wirklich bis zum Ende durchzuführen. Also es wird noch einige Monate dauern. Wir kommen von einer klassischen HR-Business-Partner-Struktur und gehen jetzt auf eine Service-Organisation, ohne die HR-Business-Partner-Idee komplett rauszunehmen. Wir haben uns jetzt aber weltweit aufgestellt in vier großen sogenannten Services-Teams, die da heißen Join and Move, wird alles also abgedeckt von Kandidaten, Ansprache, Einstellung, Onboarding, Integration, Learn and Grow, erklärt sich von selbst. Performance Reward, da gehört die Karriereentwicklung, Recognition, die klassischen Comp&Ben-Themen dazu und ein Bereich, den nennen wir Life. Da geht es um People Care-Themen, kommen wir ja vielleicht später noch drauf zu sprechen. Da ist natürlich auch alles, was an administrativer Arbeit anfällt und was an administrativer Unterstützung notwendig ist. Und dazu ein Team, das nennt sich Sustainable Organization. Das sind strategische HR-Business-Partner, die oberste Führungsebene betreuen und ihre Organisationen und hier an Fragestellungen arbeiten, wie beispielsweise strategisches Talentmanagement. Wie gesagt, das ist noch eine Umstellung und eine Transformation, in welcher wir uns befinden. Und wir sind damals darauf gekommen, weil wir uns die Frage gestellt haben, können wir mit unserer aktuellen oder also früheren können wir mit unserer früheren Struktur, der HR Business Partner Struktur, eine wachsende Organisation weiter gut betreuen? Und sind wir skalierbar in diesem Modell? Die Antwort war nein, so nicht. Wir müssen was anders machen. Wie können wir mehr Expertenwissen herausbilden, um auch einen noch besseren Service unseren internen Kunden zu bieten? Und ein Vorteil, den ich aus der Regionperspektive sehr stark sehe, ist das Schaffen von Synergien zwischen den Regionen. Wir haben uns zwar früher schon immer ausgetauscht, mein Pendant aus Nordeuropa beispielsweise und ich, wir arbeiten seit Jahren eng zusammen. Die Teams waren aber getrennt. Heute sind diese Teams übergreifend tätig, so dass wir auch sehen, was gibt's denn in UK für eine Best Practice, die wir für uns in Deutschland oder in Polen mit anwenden können.
Verstanden. Das heißt, wenn ich das richtig zusammenfasse, also die Notwendigkeit, die dazu geführt haben, ist Skalierung auf der einen Seite, also wie können wir den Wachstum stemmen, aber trotzdem eine gute Employee-Experience liefern und den Austausch, den Wissensaustausch fördern. Habe ich das soweit richtig zusammen?
Absolut richtig. Und bei der Employee Experience kommt auch dazu, dass durch diese sehr groß aufgestellten 4 Service-Teams wir eine stärkere End-to-End-Verantwortung in den Prozessen und in der Betreuung von Prozessen ermöglichen können, dass beispielsweise der Recruiting-Prozess nahtlos übergeht in Integration und Onboarding, weil das wird aus einer Hand oder aus einer großen Team-Perspektive heraus abgewickelt und wir vermeiden hier diese, ich nenne es Sollbruchstellen, die es sicherlich früher gab, wenn das Recruiting-Team jemanden unter Vertrag genommen hatte und dann war für Onboarding und Integration waren dann wieder 2, 3 andere Teams oder Personen zuständig.
Mhm. Das hast du zwar gesagt, dass ihr mitten in dieser Transformation seid, das heißt, der Prozess ist nicht abgeschlossen, kannst du aber trotzdem jetzt schon sagen, nach den ersten Meilensteinen, die erreicht wurden, welche Verbesserung das geführt hat, Verbesserung auch in der Wahrnehmung der Mitarbeitenden, dass sie gesagt haben, das ist ein richtig gute Veränderung gewesen, das spüre ich in meinem täglichen Betreuungsverhältnis, also in meinem täglichen Arbeiten. Habt ihr da schon Feedback bekommen?
Ich kann vielleicht ein Beispiel dazu nennen, wo wir schon klar eine Verbesserung sehen. Das ist zum Beispiel im Recruiting-Prozess. Denn wir haben uns mit dieser organisatorischen Veränderung auch Elemente aus agilen Organisationen hereingeholt und haben beispielsweise in einigen Bereichen die Delivery getrennt von der Teamverantwortung. Das heißt also, im Recruiting beispielsweise gibt es ein Team, welches rein für das Liefern, wenn ich so sagen kann, der Recruitings, der Hirings zuständig ist. Aber eine andere Person ist verantwortlich für die Teamentwicklung, die Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Und durch diese Trennung haben wir eine sehr viel zielgerichtete Interaktion mit den Hiring Manager, mit den Führungskräften, die neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen, weil es eben eine Person gibt, die sich speziell nur auf dieses Abliefern und Delivery fokussieren kann. Das halte ich schon für ein erstes positives Ergebnis, nur mal ein Beispiel zu nennen.
Mhm. Du hast vorhin ein Schlagwort genannt, wo ich tatsächlich nochmal reingehen will, weil ich es so nicht kenne. Du hast gesagt Care-Services für Mitarbeitende. Was kann ich darunter verstehen?
Ich nenne die Kolleginnen und Kollegen mal Care-Partner. Mhm. Diese Care-Partner sind die ersten Kontaktpersonen für unsere Mitarbeitenden und für die Führungskräfte für sensible persönliche HR-Themen. Hilfestellung, wenn es um Konflikte, Schwierigkeiten im Team gibt. Zu Care gehört auch, das kann man sich sicherlich am ehesten herleiten, das betriebliche Gesundheitsmanagement und verwandte Angebote, alles rund um Wellbeing at Work, gehört mit hinein. Ebenso nicht alle, aber viele Initiativen, die wir im Rahmen unserer jährlichen Great Place to Work Umfrage dann aufsetzen bzw. umsetzen. Alles, was also das Engagement, das Commitment der Mitarbeiter unterstützt.
Verstanden. Und wo ist da die Trennung zwischen Business Partner und Care? Gibt es das Business Partner Modell gar nicht mehr? Wurde es ersetzt oder läuft es parallel? Und wer ist für wen zuständig und verantwortlich?
Das sind genau die Fragen, die wir uns natürlich auch selbst gestellt haben in der Definition dieses Modells. Aber das sind auch die Fragen, die auch immer noch von Teilen der Organisation kommen, weil wir noch in der Schärfung mit drin sind und das Umstellen, gestern war so, heute anders, ist für alle Beteiligten ein Weg.
Agil.
Es ist agil und es hält uns auch alle entsprechend agil im Kopf. Die HR-Business-Partner gibt es noch, aber sehr viel weniger Personen, als wir es früher haben oder als wir es früher hatten. Und die HR-Business-Partner sind, wie gesagt, auf die strategischen Themen fokussiert mit den obersten Führungskräften des Konzerns. Hier geht es darum, dann die Themen, Projekte, Initiativen aufzusetzen, die für nachhaltiges Wachstum, weil das gehört natürlich zur Unternehmensstrategie dazu. Also wie können wir sicherstellen, dass wir in der R&D-Organisation, in der Sales-Organisation nachhaltig erfolgreich sind, mit den Teams nachhaltig wachsen können? Wie wollen wir und wie müssen wir uns aufstellen in diesen Teams, um in 5 Jahren unsere Ziele noch zu erreichen? Strategisches Workforce Planning, ja, beispielsweise. Und es sind hier eben nicht mehr diese persönlichen Themen. Ich habe Frage zu meiner eigenen Weiterentwicklung oder ich habe ein Thema mit einer Kollegin, einem Kollegen, einem Vorgesetzten, einer Vorgesetzten im Team. Diese zuletzt genannten Themen werden von Care, von den Care-Partnern bearbeitet und die strategischen Themen, die diese nachhaltige Wachstumsthematik haben, die werden von den HR-Business-Partnern bearbeitet. Das ist ein Versuch der Beschreibung, ja, wie wir das trennen.
Ja, verstanden. Dann ist Business-Partner auch wesentlich globaler gefasst. Ne? Die werden dann jetzt nicht nur auf Regionen Deutschland gucken, sondern gucken dann Programme aufzusetzen, die länderübergreifend funktionieren, um eine einheitliche Unternehmenssprache auch zu sprechen, eine einheitliche Kultur und einen einheitlichen Schliff in das Unternehmen als Ganzes reinzubekommen, oder?
Korrekt, kann man auch so sagen.
Was waren, du hast es paar schon gesagt, dass ihr immer noch im Schärfen seid und Fragestellungen stellt. Was würdest du heute sagen, was waren die größten Herausforderungen in der Transformation, die ihr zu managen habt? War das Widerstände, die gekommen sind? Waren das, ich brauche mehr Manpower, um diese Transformation stemmen zu können? War das, oh Gott, wir haben uns verzettelt. Was würdest du denn beschreiben, was so die größten Steine im Weg waren?
Ich glaube, wie bei vermutlich allen Transformationen ist am Ende des Tages Change Management und Kommunikation die größte Herausforderung. Klingt so einfach, dass hier ein Change Management und eine gute Kommunikation dazugehört zu so einer Veränderung und auch von vielen Personen sehr professionell und gut unterstützt wurde. Aber schaffen wir es dann doch, die High-Level-Messages, die strategische Notwendigkeit, warum wir uns neu aufstellen im HR, so gut zu übersetzen, dass es am Ende des Tages auch wirklich bei jeder und bei jedem ankommt und für sich verstanden und auch entsprechend umgesetzt werden kann, ist schwieriger, als es klingt. Es ist auch, wenn man auf sich selbst schaut, und da fange ich bei mir an, wer mag schon solche Veränderungen, und Resistance to Change ist sicherlich in uns allen drin, und rauszugehen aus der eigenen Komfortzone ist unbequem und ja, sieht man vielleicht auch erstmal so gar nicht den Grund dazu, und die eigene Organisation und die eigene Arbeitsweise zu hinterfragen, erst recht nicht. Ich habe selber 8 Jahre lang das Team geleitet und aufgebaut, ausgebaut, mit dem Team zusammen auf ein sehr professionelles Level gebracht. Da nach 8 Jahren zu sagen, ja, jetzt machen wir das Ganze neu, ist tatsächlich etwas, was schwieriger ist, als man auch als HR-Profi zunächst mal glaubt. Die Unsicherheiten im Team zu überwinden, da auch wieder zwischen den Zeilen zu lesen, weil nicht jede oder jeder das eindeutig formuliert. Den Mehrwert, wie gesagt, darzustellen, den diese Veränderung für die Organisation hat, für unsere Kunden, aber auch what's in it for me, was haben wir für jeden jetzt auch, für jede und für jeden im Team die passende neue Rolle gefunden, die zum Profil passt, die zur Weiterentwicklung, zur Ambition passt. Das waren sicherlich große Herausforderungen. Gleichzeitig Natürlich auch auf ganz oberster Ebene, wie werden die Ressourcen tatsächlich verteilt, wo werden welche Prioritäten gesetzt. Das ist auch innerhalb von HR nicht immer alles ganz so einfach und harmonisch, wie man es sich vielleicht vorstellt, weil natürlich da auch alle Beteiligten für die Ziele des eigenen Teams, der eigenen Organisation sich einsetzt. Und für unsere Kunden ist es auch eine Herausforderung, weil hier gibt es jetzt neue Ansprechpartner, es gibt neue Zugangswege. Wir haben schon lange mit einem Ticketsystem gearbeitet in der Vergangenheit, haben das jetzt aber verstärkt, um auch hier Effizienz noch weiter reinzubringen in die Art und Weise, wie ich als Mitarbeitende oder als Führungskraft auf HR zugehe, um dann eben zu einem Expertenpool zu kommen, um zum richtigen Care-Partner zu kommen. Ja, also auch hier diese Umstellung für unsere internen Kunden, wie trete ich jetzt mit HR in Kontakt, hat sich verändert. Für uns selber ist es aber auch von unschätzbarem Wert gewesen, mal selbst durch so eine Transformation zu gehen. Immerhin begleiten wir unsere internen Kunden jährlich bei Veränderungen in Teams in der Aufstellung. Jetzt wissen wir noch etwas besser, wovon wir sprechen. Und gleichzeitig durfte und darf dieses Projekt in HR keine Nabelschau werden, denn Business Continuity Prozesse, all das muss weiter sichergestellt werden, auch wenn wir unsere Organisation einmal auf links drehen und durchschütteln. Also das wäre sicherlich noch eine Herausforderung, die es zu erwähnen gibt. Und es hat funktioniert, es hat sogar ganz hervorragend funktioniert. Es ist nichts zwischen die Räder gekommen, es sind keine Prozesse unterbrochen worden. Und das liegt aber auch daran, weil das Team einfach die extra Meile gegangen ist, mehrfach und ein unglaublich großes persönliches Commitment gezeigt hat. Und wenn mein Team das hört, hier das große Dankeschön nochmal an dieser Stelle, weil da haben alle Beteiligten einen großartigen Job gemacht und tolles Mindset gezeigt.
Cool, Glückwunsch dafür. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung, so eine Transformation, wie du es gesagt hast, im laufenden Prozessen zu bekommen, weil das Tagesgeschäft muss ja trotzdem gemacht werden und dann von heute auf morgen, also auch wenn es länger dauert, das zu verändern, ist schwierig, vor allem, weil du es ja auch gesagt hast, was bedeutet das denn für mich? Ich leite eine Veränderung ein, mache heute etwas, identifiziere mich heute mit etwas und morgen ist das, was ich heute vielleicht verändere, betrifft mich persönlich auch. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, da die Menschen abzuholen, wie du es auch gesagt hast, auf die, das ist jetzt nicht negativ gemeint, auf die Befindlichkeiten, aber eben auf die Wünsche, jeden Einzelnen einzugehen, zu fragen, okay, wo siehst du dich, was möchtest du gerne, was sind deine Stärken, wie willst du dich einbringen, wie willst du dich verändern. Aber wie du auch gesagt hast, wenn man immer am Seitenrand steht und die Veränderung für andere managt, dann ist es manchmal ganz gut, selbst auf dem Spielfeld zu sein, um das selbst zu spüren und zu fühlen, wie sich das anfühlt, weil ich glaube, dann kannst du in der Zukunft so viel daraus lernen, dass du dann, wenn du wieder als Business-Partner oder als Care-Partner an der Seite stehst, mehr Empathie hast und mehr nachvollziehen kannst, wie sich Menschen, die dann auf dem Spielfeld sind, in den Situationen fühlen. Super, also Glückwunsch.
Dann danke. Wir sind da auch wieder beim, haben wir schon mehrfach angesprochen, die Kommunikation, das zwischen den Zeilen lesen. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt alle sehr viel geschärfter in der Wahrnehmung, wie es wirklich drauf ankommt, wenn eine Veränderung angekündigt wird, mit welchen Worten das angekündigt wird. Ist der Respekt dabei für das, was man bisher geleistet hat, wie du es eben erwähnt hast? Weil man hört dann auf einmal raus, man kann raushören, das wird verändert, weil es war vorher nicht gut. Ja. Und schon bin ich auf einem Gleis, dass ich nicht mehr so gut zuhöre und nicht mehr offen bin, sondern vielleicht mich auch erstmal zurückziehe und sage, naja, dann macht es doch ohne mich. Und solche Situationen zu erkennen, gegenzusteuern, war, wie gesagt, herausfordernd, aber eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung.
Ja, das glaube ich. Du, bei der ganzen Transformation, die ihr gemacht habt, hat da eigentlich auch New Work eine Rolle gespielt? Ist das etwas, was ihr in Betracht gezogen habt, berücksichtigt habt oder berücksichtigen musstet?
Ist für uns, New Work ist für uns auf jeden Fall ein großes und wichtiges Thema. Ich glaube allerdings nicht, dass wir das mit der Transformation 1:1 in Verbindung bringen können inhaltlich. Wir arbeiten an New Work, wir probieren aus, wir Wir suchen nach Antworten und Lösungen, aber ich würde es nicht in den Kontext der Transformation setzen.
Verstanden?
Oder andersrum.
Ja, verstanden. Also dann belassen wir das separates Thema, aber springen da gerne rein, wenn es für dich okay ist. Mhm. Was sind denn die Themen, die ihr im Rahmen von New Work euch ausprobiert?
Es gibt eine Reihe von Themen, die sind uns allen vorgegeben. Ne? Wir hatten die Pandemie jahrelang und das Thema, wie schaffen wir die Rückkehr in die Büros? Was ist heute angemessen an Präsenz und Flexibilität? Das sind Fragestellen, mit denen wir uns konzernweit befassen und natürlich auch hier in der Region. Wir haben in Kürze einen großen Workshop mit Vertretern aus unseren aus den Betriebsräten, mit Führungskräften, mit Mitarbeitenden, um gemeinsam das Paket noch besser zu formulieren und zu schnüren, wie wir New Work für uns gestalten wollen, weil die Rückkehr ins Büro, wir haben auch eine weltweite Policy eingeführt mit Präsenztagen und Flexibilitäts-Remote-Tagen, das ist ja nicht alles. Und wir wollen auch die Rückkehr ins Büro nicht nur mit einer Policy gestalten, sondern in erster Linie mit Motivation und Anreiz. Warum ist es für mich als Mitarbeitende, als Führungskraft sinnvoll, eine bestimmte Zahl von Tagen ins Büro zu kommen oder eben auch nicht? Welche Flexibilität bieten wir in diesem Gesamtpaket an? Wir sind auch dabei zu definieren, wie können wir mit Unterstützung von Deutschland-Ticket und ähnlichen Mobilitätsangeboten das weiter unterstützen. Es geht aber auch darum, wie gestalten wir natürlich unsere Büros als Ort der Zusammenkunft, des Miteinanders, der Kollaboration. Wie müssen Büros heute gestaltet sein, um Innovation und Austausch zu fördern? Und glaube ich, dass hier der Dialog einfach von entscheidender Bedeutung ist, denn das können wir als Führungskräfte top-down nicht definieren, damit es der Organisation passt.
Verstanden. Wenn ich jetzt nochmal auf die allererste Frage der Effizienzsteigerung angehe, dann ist wahrscheinlich Effizienzsteigerung das dominierende Element, wenn du jetzt sagst, ihr macht einen Workshop mit ganz vielen unterschiedlichen Vertretern, um das Thema New Work zu definieren und habt dann Dinge wie gestalte ich das Büro und das Deutschlandticket und so weiter, dass da sozusagen auf den Tisch gelegt wird und gesagt wird, okay, das ist die Veränderung, das ist die neue Welt, ich passe mich an, Effizienzsteigerung, aber wie operationalisiert ihr das? Also klar, ihr habt den Workshop erst, aber werdet ihr ihn ja schon vorbereitet haben. Was sind da so die dominierenden drei Punkte oder fünf Punkte, die du sagst, okay, das muss gelöst werden, das muss gelöst werden, das muss gelöst werden, um mich auf das Morgen vorzubereiten?
Was sind die drei großen Themen? Ich glaube, es ist wir müssen am Anreizsystem schaffen, und da meine ich jetzt nicht Benefits, mit welchen Benefits kann ich jetzt das Leben im Büro wieder attraktiver gestalten, als es vielleicht bislang empfunden wurde, aber welchen Anreiz schaffe ich im Mindset mental für die Teams, dass die Teammitglieder wieder stärker den Mehrwert sehen, den sie haben, wenn sie für eine gewisse Zeit im Büro sind. Und auch wegzugehen von, ich komme ins Büro, wenn es für mich das Richtige ist, weil ich habe heute einen Termin mit Vorgesetzten, mit Mitarbeitern, mit Externen im Büro, und es ist halt meine Planung. Ich finde, es geht auch wieder, und das hatte ich für eine große Herausforderung, darum, zu verdeutlichen und Verständnis zu schaffen, was ist der Mehrwert auch für die anderen, wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen im Büro sind, wenn meine Tür geöffnet ist und man für ein geplantes oder ungeplantes Gespräch sich unterhalten und sich zusammensetzen, sich treffen kann. Also hier Mindset halte ich für ein ganz großes Thema. Ich glaube auch, unsere eigene Arbeitsorganisation, und zwar von jedem und jeder Einzelnen, die Arbeitsorganisation muss sich verändern, weil wir haben uns durch die Pandemiezeit und die Zeit seit der Pandemie angewöhnt, unsere Tage in Calls, in Meetings, online, in Videokonferenzen zu verbringen, noch sehr viel dichter und intensiver, als es davor war. Und da gibt es im Grunde wenig Gründe zu sagen, ja, das muss ich im Büro machen. Und da kann ich auch niemandem sagen, komm doch ins Büro, weil wir sind ja alle da, aber wenn die Türen geschlossen sind, weil jeder von morgens bis abends in diesen Videocalls ist, macht das auch wenig Sinn. Also ich glaube, da so die eigene Arbeitsorganisation zu verändern, um wieder mehr Platz zu haben, um die Türen eben auch wieder offen halten zu können. Dazu sicherlich auch effizientere Meetings, effizienter Tools einsetzen. Es müssen wieder ein paar Regeln sicherlich auch dann mit Meetings Disziplin eingeführt oder darauf aufmerksam gemacht werden. Und du hattest nach 3 Punkten gefragt, dann gehört bestimmt auch dazu, ja, wie gestalten wir damit auch unsere Bürolandschaft? Ja, ist es noch angemessen, dieselbe Büro, die Layouts zu nutzen, wie wir sie in den letzten 10 Jahren genutzt haben? Oder was ist jetzt hier State of the Art? Und was hilft auch dieses New Ways of Working zu unterstützen? Da gibt es viele Ansätze. Da gilt es auch, sich zu orientieren und zu schauen, was passt für die eigene Organisation und für das eigene Team. Ja, ich glaube, das sind die 3 Themen.
Mega, extrem spannend. Ich greife sie ganz kurz nochmal auf, weil ich das so wichtig finde. Gerade das Mindset finde ich so spannend, dass du es angesprochen hast, das Mindset praktisch zu ändern. Ich gehe nur ins Büro, weil ich gerade Nutzen davon habe, weil ich vielleicht einen Termin habe mit irgendeiner anderen Person, aber eben nicht die Frage zu stellen, okay, ich gehe ins Büro, um einen Mehrwert für andere zu liefern, weil andere es brauchen, dass ich im Büro verfügbar bin und eben meine Tür offen ist und einfach spontan und nicht geplant, sondern spontan verfügbar bin. Wie fördert man das? Wie reizt man das an, das Verständnis bei den Mitarbeitern? Ist es einfach nur eine Aufklärung, Kommunikation oder gibt es da andere Tricks, wo du sagst, das wende ich an, um dieses Bewusstsein zu schärfen, um eine intrinsische Motivation für die Mitarbeiter zu schaffen, dass sie ins Büro kommen?
Ich habe leider keine Tricks, sonst hätte ich darüber schon einen Bestseller geschrieben, glaube ich. Aber ich glaube sehr daran, dass wir als Führungskräfte eine große Rolle spielen, Rollenmodell sein müssen, mehr denn je, weil wir müssen es vorleben, wir müssen für die Interaktion, wir müssen für die Freiräume schaffen und wir müssen verfügbar sein. Mhm. Ja? Wir müssen das verfügbar sein.
Vorbildfunktion der Führungskräfte. Wir gehen ins Büro, wir leben es vor, wie es war oder wie es ist, wenn man verfügbar ist und wenn man auch spontan einfach sagen kann, hey Johannes, hast du mal kurz 10 Minuten Zeit für ein spontanes Gespräch oder für einen Kaffee oder lass uns Mittagessen gehen, weil ich habe da ein Thema. Bin ich voll bei dir, sehe ich ganz genauso. Ein anderer Punkt, den ich jetzt gerade noch notiert habe, ist, den du angesprochen hast, den ich sehr spannend finde, mehr Platz, aber ist nicht im, da hast du zwar auch gesagt, im Büro, aber dazu komme ich später nochmal. Du hast gesagt, mehr Platz im Kalender. Sich organisieren. Was genau meinst du damit?
Damit meine ich die Organisation unseres Arbeitstages. Ganz schnöde, wenn ich mir meinen Kalender anschaue, startet der morgens um acht mit Terminen. Und wenn ich nicht aufgepasst habe, endet der abends um 6 oder um 7 mit Terminen, die quasi nahtlos ineinander übergehen. Und das ist nicht. Dafür muss ich nicht ins Büro kommen. Da ist meine Tür eben geschlossen. Da merken meine Kolleginnen oder Kollegen, die Mitarbeitenden im Team nicht, gar nicht, ob ich da bin oder nicht, weil ich gar nicht rauskomme aus meinem wirklichen Büro, aus meinem eigenen Büroraum. Und da Platz schaffen, zu sagen, ich muss besser aussortieren, welche Meetings sind denn tatsächlich notwendig? Wie lange müssen diese Meetings dauern? Ist es immer die volle Stunde, die notwendig ist? Was ist die richtige Kadenz für die Meetings? Und das ist das übliche Zeitmanagement. Das kennen wir seit wir arbeiten. Also das hat auch nichts jetzt mit New Ways of Working zu tun. Es ist aber noch wichtiger geworden, weil es ist, mein Eindruck ist, in unseren Unternehmen ist es einfach sehr schneller, intensiver, dichter geworden, diese Abläufe. Und daher, wenn man da nicht selber aktiv drauf achtet und mit dem eigenen Umfeld einen anderen Weg definiert und sagt, wir machen das wieder persönlich und wir besprechen manche Themen nicht jede Woche, sondern es ist in einer anderen Regelmäßigkeit auch sinnvoll. Das meine ich damit.
Total, ich bin da so 100% bei dir. Ich bin sogar ein Best-Practice-Beispiel sozusagen. Ich habe nämlich genau diese Fragestellung gehabt, weil ich das Gefühl hatte, mein Kalender explodiert von Montag morgens bis Freitag. Ich hatte gar keine Zeit mehr, irgendwas anderes zu tun, weil es einfach von Regelterminen durchzogen war. Wir haben uns hingesetzt und haben im Team zusammen gefragt, was sind denn, welche Termine brauchen wir? Also erstmal, was sind die Informationsflüsse? Ist es immer bidirektional notwendig oder reicht es auch monodirektional, dass ich einfach mal ein paar Dashboards oder einfach Informations-E-Mails schreibe? Und welche Person brauche ich denn für welches Meeting und vor allem für welches Meeting ist wer der Owner und sind dazu alle anderen notwendig und haben dadurch die komplette Kommunikation und Austauschstruktur bei mir in der Organisation verändert mit dem Ergebnis, erstens, ich habe Verantwortung abgegeben und habe sie viel mehr anderen im Team gegeben. Und zweitens, mein Kalender ist frei und der von anderen auch. Und die Termine, die wir halten, sind wesentlich kürzer, weil wir gesagt haben, okay, keiner kommt unvorbereitet. Wenn es Termine sind, es gibt eine Agenda, danach wird gehandelt und wir haben ein Trello-Board zum Beispiel zur Organisation genommen, wo wir halt einfach die Punkte sukzessive durchgehen. Und dann ist auch keiner verleitet, in irgendwelche Monologe zu verfallen und vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Wir kennen alle diese Termine, wo du fragst so, okay, wir sitzen jetzt hier zu 10 drinnen. Eigentlich interessiert es nur einen, der redet, der hört sich nur selber reden. Und das haben wir alles rausgemerzt. Das hat viel geholfen. Also das ist, aber das, da hast du recht. Es hat nichts mit New Work zu tun, sondern einfach nur Arbeitsorganisation. Aber ich glaube auch, dass du recht hast, durch New Work, wenn ich sage, okay, ich will nicht die ganze Zeit im Büro sein, sondern ich will auch die Flexibilität haben, im Homeoffice zu sein oder halt irgendwie remote arbeiten zu können und damit weniger präsent bin, muss natürlich die Zeit, die ich präsent bin, wie du es genauer gesagt hast, darf natürlich nicht vollgeballert sein mit irgendwelchen sinnlosen Terminen. Ich bin da voll bei dir. Aber eins interessiert mich noch, Bürolandschaft. Wie hast du die Bürolandschaft verändert oder plant ihr zu verändern, dass ihr euch auf das Zukünftige einstellt?
Da fällt mir noch ein Thema ein, was definitiv mit New Ways of Working hat und was notwendig ist. Wir als Führungskräfte und die Unternehmen, wir müssen uns mit Tools ausstatten, die uns erlauben, tatsächlich auch das, dieses On-Site und Remote-Arbeiten besser zu ermöglichen. Unsere Plattform und andere bieten das ja an, dass wir zum Beispiel auch Brainstorming-Sessions, Lean-Boards machen können, ob wir jetzt in einem Raum sitzen und mit unseren Post-its arbeiten oder ob wir das über die Plattform machen. Die ganze Dokumentation, die Ideensammlungen, das muss heute alles nicht mehr in Calls und so weiter sein, sondern das kann man wirklich auch mehr in die Verantwortung und in die eigene Organisation eines jeden und einer jeden im Team übertragen. Ich glaube, Das ist eine notwendige Begleitung, um das Paket dann so aufzusetzen, dass es wirklich auch an Fahrt gewinnen kann.
Ja, komplett. Also das Thema Tooling bei der neuen Zusammenarbeit, bin ich voll bei dir, ist notwendig. Was mir auffällt an der Stelle ist, das Tooling zur Verfügung zu stellen, ist das eine. Aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, die Leute, die Mitarbeiter darauf zu trainieren, es richtig anzusetzen, habe ich persönlich verpasst zu tun und das sollte man jedem mitgeben. Man hat immer so das Gefühl, das sind alle selbsterklärende Tools, sind sie nicht. Man sollte Zeit investieren, bei den neuen Toolings auch jeden Mitarbeiter, wie man sie verwendet, nochmal zu trainieren und abzuholen. Das ist so ein bisschen aus dem Nähkästchen bei mir geplaudert. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du da sammelst.
Wir sind ein Softwareunternehmen, aber auch bei uns trifft das selbstverständlich zu. Das Enablement, wirklich da effizient dann auch mitarbeiten zu können. Ja, früher musste man lernen, wie funktionieren E-Mails und ähnliche Systeme und PowerPoint. Und heute muss ich wissen, wie funktionieren die online kollaborativen Tools.
Ja, total. Faszinierend. Hast du das Gefühl, also die Umstellung jetzt Richtung, wie ihr neu zusammenarbeitet, dass du da Mitarbeitende noch besonders abholen musst, dass sie sich darauf einstellen, dass sie eben Freiraum schaffen in ihrem Kalender, dass sie auch einfach die Tür offen haben im Büro und zugänglich sind? Oder hast du da das Gefühl, dass da Widerstände kommt? Oder ist es für jeden klar und offensichtlich, dass jeder sagt, ja klar, es ist ja notwendig, sonst funktioniert es nicht?
Also Widerständen würde ich hier überhaupt nicht sprechen. Ja. Dass nicht alle heute dasselbe Verständnis haben und dieselbe Notwendigkeit sehen, da wieder zu einer gewissen Präsenz, und ich spreche hier von einem ausbalancierten Verhältnis, dass nicht alle die Notwendigkeit sehen, das ist so. Und Natürlich nach jahrelanger Homeoffice, Pandemie, wir waren da ein sehr flexibler Arbeitgeber und haben auch viel Freiraum gelassen, das persönlich so zu gestalten, wie es für die eigene Situation gepasst hat. Das, was aber auch dazu geführt hat, dass die Rückkehr in die Büros eher zögerlich stattfand und tatsächlich für die gewissen Termine, für die großen Meetings, für die Kundentermine, die wir ja auch vor Ort haben oder die einzelnen Team-Termine gemacht sind. Aber so das Verständnis, dass es darüber hinaus noch einen Mehrwert für die Organisation hat, ist sicherlich noch etwas, an dem wir arbeiten werden in den nächsten Monaten. Und kommt bei uns aber auch immer darauf an, wie die einzelnen Teams und Standorte strukturiert sind. Wir haben Standorte, 20, 30 Kolleginnen und Kollegen vor Ort, alle aus einem Team. Da ist die Notwendigkeit, sich und das Verständnis, sich zu sehen, ein ganz anderes als an großen Standorten, wo wir 100, 200 Kolleginnen oder mehr sind und sehr viel zerstreutere Teams dort versammelt haben. Also die tatsächlich nicht fachlich jeden Tag zusammenarbeiten. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist noch ein großes Thema und es wird uns sicherlich noch ein Jahr lang beschäftigen.
Mhm. Ja, aber ihr habt es erkannt, ihr habt die Fragen gestellt, die richtigen, und es geht wahrscheinlich darum, einfach das umzusetzen und auch da Trial and Error Prinzip, weil das ist für uns alle ein Stück weit Neuland.
Absolut. Und wo wir auch natürlich auf Verständnis stoßen, ist, wenn es darum geht, Onboarding von neuen Teammitgliedern durchzuführen. Aber ich kann mir auch selber nicht vorstellen, wie ich vor über 20 Jahren ins Berufsleben gestartet hätte, wenn das alles in so einer Remote-Umgebung stattgefunden hätte und vor allem im Homeoffice. Wie kommt man denn da an im Berufsleben an sich und in einer Firma im Speziellen? Da brauche ich doch die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen um mich herum. Und das Verständnis, da sagt jeder gleich, ja klar, aber das dann in den eigenen Alltag wieder umzusetzen und mehr Präsenz im Büro zu zeigen, ist dann nochmal ein weiterer Schritt.
Ja, total. Ich beobachte es vor allem, also von den alten, unterstreiche alle Punkte, die du gerade gesagt hast, das Onboarding von Leuten, das Weiterentwickeln von Leuten ist so wichtig in der physischen Zusammenarbeit. Und was mir persönlich auch aufgefallen ist, die Identifikation mit dem Unternehmen. Sie lebt ein Stück weit sehr auch von dem interaktiven Austausch in Person, im Büro, das Wahrnehmen der Kultur, die Gesprächsatmosphäre, die ganze Büroatmosphäre. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich mit einem Unternehmen identifiziert, und die kannst du zu Hause, also über pure Remote nicht aufrechterhalten.
Ich genauso. Und auch das, was an Mehrwert fürs Unternehmen wieder geschaffen wird, durch diese Ideen, die man beim Teamlunch entwickelt, so, ach, man sollte doch mal dieses oder jenes Thema angehen. Das entwickelt sich ja nicht in einer One-to-One-Team, in einer One-to-One-Videokonferenz und nicht mal in einem Team-Meeting, welches wir online durchführen. Das passiert, wenn man gemeinsam an einem Tisch sitzt oder an der Kaffeemaschine steht, dann kommt auch hier wieder zwischen den Zeilen lesen, wilde Ideen vielleicht spinnen und daraus was Neues entwickeln. Dazu brauche ich das physische Miteinander.
Ja, 100%. Unterstreiche ich. Cool, Judith, vielen, vielen Dank für diese wertvollen Erfahrungen, die du mir gerade mitgegeben hast oder uns mitgegeben hast. Wir kommen langsam zum Abschluss und würde gerne dir die üblichen vier oder fünf Fragen stellen, die ich immer jedem stelle und so geliebt sind. Wie hältst du denn, liebe Judith, Körper und Geist fit und bleibst leistungsfähig?
Sport. Vor allem Sport. Laufen, Radeln, Yoga, viel Bewegung an der frischen Luft am allerliebsten. Das pustet den Kopf durch am Morgen oder am Abend, und das hilft mir.
Ja, kenne ich sehr gut. Hast du ein Lieblings-Business-Buch?
Habe ich nicht. Habe länger nachgedacht, habe ich nicht. Ich lese ganz gerne Klassiker oder lese wieder rein in Klassiker wie Franklin Covey's 7 Habits oder so etwas. Aber ich würde es trotzdem nicht als das Lieblings-Business-Buch bezeichnen.
Verstanden. Und hast du einen Podcast, den du regelmäßig hörst?
Viele. Und jetzt einer, der vielleicht auch ein bisschen in unserem Zusammenhang steht, ist einer der vielen großartigen Podcasts von der Zeit. Und der heißt, was Chefinnen wirklich denken. Da interviewen oder sprechen zwei Redakteure der Zeit mit Führungskräften über Themen, die, so ist es angekündigt, sie ansonsten nur ihrem Coach anvertrauen. Und das sind wirklich ganz tolle Einblicke in den Alltag von Führungskräften. Und man kann sich da auch sehr schön immer identifizieren damit und merkt so, ach ja, endlich sagt's mal jemand oder es geht mir genauso. Das finde ich einen ganz tollen Podcast.
Cool. Nochmal, wie heißt der genau?
Was Chefinnen wirklich denken.
Ah, den, okay, da muss ich reinhören. Super, danke für den Tipp. Und du kannst dich direkt an die Zuhörer von uns jetzt wenden. Und wie können wir dir denn helfen? Oder umgekehrt, gibt's etwas, was du abschließend der Audienz sagen möchtest?
Also mich würde es sehr interessieren, was die HR-Community, die Hörer-Community sagt zur Frage Rückkehr ins Office. Wie gestaltet ihr das? Was sind eure Best Practices? Was funktioniert? Was habt ihr ausprobiert? Was ging vielleicht auch völlig schief? Weil, wie gesagt, aus dem, was schief geht, lernt man am meisten. Und welche Tipps habt ihr da an uns?
Vielen Dank. Judith, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mich sehr inspiriert. Vielen Dank, Johannes.
Danke, ciao.
Tschüss.
Danke fürs Einschalten. Du möchtest mehr über eGym WellPass erfahren? Besuche uns auf eGym-WellPass.com oder folge uns auf LinkedIn. Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Dieser Podcast wurde produziert von Savu. Bis zum nächsten Mal.